SR Kultur. Religion und Welt.
Ich bin Sarah Sasso. Schön, dass Sie dabei sind. Mahnmale, die erinnern ja an Ereignisse, die sich nicht noch einmal wiederholen sollen, weil sie eben so schreckliches Leid über Menschen gebracht haben. Auch in Saarbrücken gibt es einige solcher Gedenkorte. Nur für Sinti und Roma gab es bisher keinen. Das hat die Landeshauptstadt nun nachgeholt. Im Echelmeierpark, direkt neben der Kirche St. Michael, dort wird morgen das Mahnmal mit dem Namen Nachhall eingeweiht. Unter den Gästen wird auch Diana Bastian sein. Sie ist Vorsitzende des Landesverbands Deutscher Sinti und Roma Saarland. Und mit ihr bin ich jetzt am Telefon verbunden. Frau Bastian, dieses Mahnmal, das da jetzt eingeweiht wird, inwiefern ist das denn für Sie jetzt auch als Landesverband oder überhaupt als Verband der Deutschen Sinti und Roma was Besonderes?
Also es ist dermaßen was Besonderes, weil wir sind ja auf die Stadt drauf zugegangen. Deswegen, weil es war ja auch damals zum Nationalsozialismus, gab es ja auch Sinti und Roma, die saarländische Staatsbürger oder saarländische Bürger waren, die umgebracht worden sind. Und daher war das für uns einfach eine wichtige Sache zu sagen, hier im Saarland haben wir in der Richtung noch nichts für die ermordeten Leute. Und da bin ich auch recht schnell mit Herrn Oberbürgermeister Konrad ins Gespräch gekommen. Und er war da am Beginn sehr offen aufgestellt deswegen.
Genau, Sie haben es ja schon angesprochen, wir haben bisher nichts im Saarland so richtig, was eben an diese Menschen erinnert. Können Sie mal sagen, was wir denn da vorfinden werden im Echelmeierpark in Saarbrücken? Wie sieht das Mahnmal aus und welche Informationen gibt es denn für Menschen, die sich das Mahnmal angucken?
Ja, natürlich. Und zwar, ich sage immer gerne, es sieht aus wie ein kleiner Park. Ein Park in einem Park. Es ist tatsächlich angelegt wie ein Park. Und es ist ja auch eine Tafel, eine Infotafel vor Ort. Und auf dieser Infotafel kann man dann in 5 Sprachen, kann man dann einen kurzen Abschnitt lesen. Und es gibt einen QR-Code. Und über diesen QR-Code kann man dann auch Töne hören. Und man kann aber auch auf die Seite vom Rathaus, kann man sich anhören und das dann auch in 4 Sprachen.
Jetzt haben Sie ja einen recht belebten Ort sich auch ausgesucht für den Standort dieses Mahnmals. Das heißt also, wie auch diese Künstlerin, werden sich ja auch die Menschen, die in Saarbrücken leben oder die diesen Park besuchen, dann mit dem Mahnmal und auch mit der Kultur von Sinti und Roma auseinandersetzen können. Ist das auch so was, was Sie dann sozusagen in die Gegenwart tragen wollen?
Ja, genau das war mein Gedanke, dass wir dieses Miteinander noch mal mehr nach außen tragen können. Weil wissen Sie, Sinti und Roma leben ja seit über 600 Jahren in Deutschland. Sie waren auch immer Bürger der Mitte der Gesellschaft. Und das wollten wir auch nach außen transportieren. Und daher haben wir uns mitunter auch diesen Ort ausgesucht. Weil auch hier muss ich meinen Dank an Oberbürgermeister Konrad und an den Stadtrat nochmal ausrichten. Wir haben auch hier tatsächlich freie Wahl gehabt, wo wir ein Denkmal hinhaben möchten. Und für uns war es ganz wichtig, dass wir einen Ort nehmen, wo also ein Bezug da ist.
Jetzt ist ja das Mahnmal das eine. Das andere ist Ihr Verband, der ja auch die Sinti und Roma hier im Saarland repräsentiert. Wie sieht denn das Leben aus? Wie viele Menschen leben denn hier?
Ja, also wir haben ja von Anbeginn, wie wir den Verband gegründet haben, eine Bedarfsanalyse durchgeführt. Weil, wissen Sie, wir kennen ja auch nicht alle Sinti und Roma. Aber durch diese Bedarfsanalyse haben wir dann auch die Mehrzahl der Leute kennengelernt. Aber nichtsdestotrotz kennen wir immer noch nicht alle. Es sind circa 3000 Deutsche, Sinti und Roma im Saarland. Und dann haben wir noch zugewanderte Roma. Und da liegt die Zahl auch circa bei 3.000, können ein bisschen mehr sein.
Wie sind Sie denn vernetzt? Also haben Sie da, stehen Sie miteinander in Kontakt oder ist das nur so eine kleine Gruppe, die in Ihrem Verband sich auch austauscht?
Nee, also es ist tatsächlich, wir sind ja in verschiedenen Netzwerken unterwegs und wenn Leute Hilfe brauchen und dann ja, wenden sie sich an uns.
Wie kann man denn, wenn man jetzt interessiert ist an dem Leben von Sinti und Roma, wie kommt man denn da in Kontakt?
Wir machen auch sehr viel Außenarbeit. Ne? Wir sind in Schulen, wir sind also in schulischen und außerschulischen Orten, machen wir Aufklärungsarbeit.
Sie haben ja berichtet, dass in Ihrer Landesgeschäftsstelle derzeit auch der Nachwuchs, also die jüngere Generation, eifrig beschäftigt ist.
Genau.
Was ist das denn für eine Gruppe? Wie viele kommen da denn da zusammen? Wo kommen die her? Was machen die?
Also wir haben unsere Jugendgruppe, die hat sich ja erst vor geraumer Zeit gebildet. Es sind jetzt 6, die wo sehr aktiv mitwirken im Verband. So haben sie letztes Jahr die Gedenkfeier am 2. August komplett geplant und auch ausgerichtet. Und im Moment sind wir auch dabei, dass wir die Jugendgruppe selbst darauf vorbereiten, dass sie irgendwann selbst Workshops halten können. Wir haben eine Jugendgruppenleiterin, die auch schon Workshops hält. Die wird sich jetzt auch am Sonntag gemeinsam mit mir an den Gottesdienst beteiligen. Und ja, unsere Jugendlichen, die wachsen da jetzt, kann man sagen, rein. Ne?
Worum geht es denn in diesen Workshops? Also was heißt denn Aufklärungsarbeit für Sie?
Also tatsächlich gehen wir hier ganz weit in die historische Geschichte, weil ich hatte ja vorhin erwähnt, die deutschen Sinti sind seit über 600 Jahren hier im Land und die deutschen Roma seit über 150 Jahren. Also wenn ich jetzt einen Workshop halte, gehe ich massiv in die historische Geschichte bis zur heutigen Zeit ein. Und die Jüngeren, also die Jugend, die macht das jetzt mehr in Kontext Rassismus, Antiziganismus, Entstehung und was kann man dagegen tun?
Wie schwierig ist es denn für Sinti und Roma offen damit umzugehen, also mit ihrer Herkunft, weil Sie gerade angesprochen haben, Rassismus, Antiziganismus, merken Sie tatsächlich, dass das zunimmt?
Ja, also wir waren ja immer schon Leute, wo angegriffen worden sind durch diese Stigmatas. Und daher habe ich gemerkt, seit Corona hat das nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Also ich kann es Ihnen sagen, ich fühle mich in meine Kindheit zurückkatapultiert. Ich hätte mir nie denken können, dass es nochmal so heftig wird, wie es jetzt wieder ist. Heute geht man tatsächlich wieder offener damit um, uns zu beschimpfen, massiv zu beschimpfen. Und es bleibt leider nicht nur bei Beschimpfungen. Es werden auch Handgreiflichkeiten. Und ich muss Ihnen nicht sagen, wir hatten ja in Wadern das 22, wo auf Sinti geschossen worden ist, aus 2 fahrenden Autos im Wadern. Also es ist, ja, mir macht's Angst. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, mir macht das Angst. Wissen Sie, was es mit einem macht? Das macht einen traurig. Es macht einen wirklich traurig nach so einer langen Geschichte. Und wenn ich sage, sind jetzt seit über 600 Jahren hier im Land und auch die Roma schon sehr lange, dann kann man sich vorstellen, dass wir auch unser Land mitgeprägt haben, die Kultur mitgeprägt haben. Wir haben viel, viel berühmte Leute, wir haben Künstlerinnen und Künstler, Wir haben Amtspersonen, wir sind überall vertreten, weil wir sind Bürger dieses Landes. Wir haben uns selber da nie ausgenommen. Wir sind leider an Rande der Gesellschaft gedrängt worden. Und wir bekommen im Verband sehr viel Meldungen rein, wo die Leute Hilfe brauchen oder einfach ja guten Zuspruch brauchen, weil wir laufen jetzt wieder Gefahr, dass keiner sich mehr der Minderheit zugehörig nach außen tretet. Und das finde ich sehr fatal, weil dadurch sieht man nicht, dass wir Bürger der Mitte sind.
Umso wichtiger ist es dann, dass so ein Mahnmal dann auch mitten in der Stadt steht und Beachtung findet.
Ganz genau so. Deswegen war mir das auch wichtig, dass es ein Ort des Verweilens bleibt für jedermann. Dass man sich einfach auch nur mal hinsetzen kann, die Zeit genießen kann. Und ja, ich denke, wir sind hier noch mal ein Stück weit mit den Mahnmal in die Richtung gegangen, um sichtbar zu machen. Wir werden auch gerne oftmals einfach nur als Opfer abgestempelt. Das sind wir bei Weitem nicht. Ich kann es nur noch mal sagen, wir haben das Land hier mitgeprägt. Mich macht es nicht nur wütend, sondern auch traurig, dass ich gerade, wenn ich jetzt die Jugendgruppierung sehe, dass viele sagen, das ist öffentlich, da ist Funk- und Fernsehpresse dabei, ich möchte nicht auf dem Bild, ich möchte nicht, dass man mitbekommt, dass ich der Minderheit angehöre, das tut mir nur Nachteile verschaffen und das macht mich sehr traurig. Ich verstehe die Leute. Ich war selbst bis in meine jungen Jahren, meine Eltern haben auch immer zu mir gesagt, hey, bitte nicht sagen, dass du der Minderheit angehörst. Wissen Sie, in erster Linie sind wir Deutsche. Wir haben halt unsere kulturelle Minderheitszugehörigkeit. Und das immer ständig zu unterdrücken müssen und nicht nach außen treten müssen. Daher war das auch für mich so wichtig, dass ich sage, nee, wir müssen jetzt hier sichtbar werden mit unserem Verband. Wir müssen hier versuchen, Brücken zu bauen.
Frau Bastian, vielen Dank für Ihre Ausführungen.
Vielen lieben Dank.
Diana Bastian, die Landesvorsitzende des Verbands Deutscher Sinti und Roma im Saarland. Morgen, am Sonntag, wird ein Gedenkort in Saarbrücken zu Ehren der in der Nazizeit ermordeten Sinti und Roma aus dem Saarland eingeweiht. Die St. Hedwigs-Kathedrale in Berlin ist die erste katholische Kirche gewesen, die nach der Reformationszeit dort gebaut werden durfte. 1770 begannen die Bauarbeiten damals und wie das mit so alten Bauwerken oft ist, irgendwann steht eine Sanierung an. Und auch bei St. Hedwig war das vor ein paar Jahren der Fall. Morgen nun wird die katholische Kirche nach 6 Jahren Bauzeit neu eröffnet, mit einem völlig veränderten Innenraum. Und in dem wird bis zur letzten Minute gewerkelt, Carmen Gräf berichtet.
Noch wird gebohrt, gehämmert und geschraubt. Aber das neue Gesicht von St. Hedwig ist deutlich erkennbar. Ein heller, klarer, einladender Raum. Boden, Wände, Säulen und Kuppel sind weiß. Das Zentrum der Kuppel ist verglast und ermöglicht freie Sicht in den Himmel. Direkt darunter ein halbkugelförmiger Altar, drumherum etwa 500 Stühle. Hauptraum und Unterkirche trennt jetzt ein neu eingezogener Fußboden. Die Unterkirche ist in dunklem Braun gehalten. Nur äußerlich ist St. Hedwig fast unverändert geblieben. Den Entwurf für die Umgestaltung hat der österreichische Künstler Leo Zogmeier gemacht, gemeinsam mit dem Architektenbüro Sichau und Walter. Er hofft,
dass es nicht nur ein Feierraum, sondern ein sehr kontemplativer Raum sein wird, ein sehr ruhiger, beruhigender der Sammlung, des Innehaltens für den Stadtmenschen, auch für Touristen, für Besucher. Ein gewisser Friede inmitten des Unfriedens in der Welt.
Auf Ruhe und Frieden setzt jetzt auch der Berliner Erzbischof Heiner Koch nach den heftigen Diskussionen, die die Umbaupläne ausgelöst hatten. Er wünscht sich, dass in der neu gestalteten Kirche alle zusammenfinden, auch die, die den Umbau nicht wollten.
Ich hoffe, dass es ein Raum wird, in dem viele sich wohlfühlen. Ich weiß genau, dass es für manche schwierig ist, Und ich respektiere das sehr.
Gut 44 Millionen Euro haben Sanierung und Umbau der Kathedrale gekostet. Eine Summe, die das kleine Erzbistum Berlin alleine nicht stemmen konnte. Das fehlende Geld kam vom Bund, vom Land Berlin, von den deutschen Bischöfen und privaten Spendern. Für Dompropst Tobias Pschitarski haben sich Geld und Mühe für den Umbau der Bischofskirche gelohnt.
Ich glaube, sie entspricht dem, was heute Menschen in der Kirche und außerhalb der Kirche brauchen und wollen. So wie die Vorgängerbauten zu ihrer Zeit natürlich auch. Ich hoffe doch, dass eine Menge sich überzeugen lässt von der Kraft dieses Raums.
Die Hedwigskathedrale wurde Ende des 18. Jahrhunderts gebaut, im Krieg zerstört und durch den Architekten Hans Schwippert in den 50er und 60er Jahren umgestaltet. Nun soll die Bischofskirche am Bebelplatz ein neues Herzstück Berlins werden.
Die Glastüren sind gewissermaßen die ausgebreiteten Arme, die sagen, kommt mal rein.
Am Sonntag wird St. Hedwig mit einem Festgottesdienst wieder eröffnet. Ab Montag dürfen auch Besuchergruppen hinein.
Die älteste Berliner Kirche nach der Reformationszeit St. Hedwig wird morgen nach 6 Jahren Umbau wieder eröffnet, Carmen Gräf hat berichtet. Und das war Religion und Welt für heute. Mein Name ist Sarah Sasso. Danke fürs Einschalten. Ein schönes Wochenende.